Matthäus 14. Wir werden heute eine Bootsfahrt mit den Jüngern machen. Wir werden einen Sturm erleben mit den Jüngern und wir werden hoffentlich einige Lektionen lernen daraus. Wir beginnen im Vers 22. Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Schiff zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und dann im Vers 23 lesen wir weiter, dass er die Volksmengen entlässt. Naja, Jesus entlässt die Volksmengen, Jesus nötigt die Jünger, in das Boot zu steigen. Beide Gruppen wollten eigentlich nicht weg. Die Volksmengen wollten nicht weg, die wollten weiter gefüttert werden von Jesus. Wenn ihr euch noch daran erinnert, Jesus hat zuvor die 5000 Männer, müssen wir sagen, gespeist. Und auch die Jünger wollten nicht wirklich weg. Jesus nötigte sie, in das Schiff zu steigen. Hat ein bisschen Überredung gebraucht. Schauen wir ein bisschen zurück, was Jesus getan hat an diesem Tag. Die Jünger und die Volksmengen haben große Wunder erlebt. War eine Volksmenge von vielleicht 25.000 Leuten da versammelt. Und es war ein Tag voller Heilungen, wo Jesus geheilt hat, wo er Wunder getan hat. Und dann hat Jesus all diese Menschen gespeist. Es war eine Riesenparty. Und wir lesen in Johannes, in der Parallelstelle in Johannes 6, lesen wir, dass die Volksmenge Jesus zum König machen wollte. Und wir wissen, die Motive von denen waren nicht geistlich, die waren, hey, er hat uns genährt mit dem Brot, wir wollen, dass er uns immer füttert. Materielle Motive. Und das war nicht Gottes Plan, das war nicht Gottes Wille, Jesus auf dieser Grundlage zum König zu machen. Und so, ich glaube, Jesus wollte sie beschützen. Und deswegen hat er sie entlassen, hat sie weggeschickt. Hat was getan, was gegen das war, was sie erwartet oder erhofft hätten. Und Jesus wollte sie beschützen dadurch. Hat das getan, was sie nicht erwartet haben. Und manchmal geht es uns in unserem Leben so, wo wir Erwartungen haben, Träume haben, Visionen haben über das, was Gott in unserem Leben tun soll oder was wir uns wünschen. Und sie werden nicht erfüllt. Und wir verstehen es nicht. Ja, ich dachte, diese Freundin, die ist von dir. Und jetzt sagt sie mir, hey, ich mag dich, aber als Freund. Oder wir wünschen uns so sehr ein Kind und wir können kein Kind bekommen. Warum ist das so? Oder die Karriere, die ich geplant habe. Plötzlich verliere ich meinen Job. Und wir haben diese Erwartung, ich bin gesund, bis ich sterbe. Und dann plötzlich werde ich krank. Und es gibt diese Dinge in unserem Leben, die wir nicht verstehen, wo wir enttäuscht werden, wo Gott unsere Erwartungen, unsere Träume scheinbar nicht erfüllt. Und aus dem Blickwinkel dieser Volksmenge, sie sehen, dass Jesus ihnen das scheinbar Gute vorenthält. Dass Jesus sein Reich aufrichtet hier in dieser Welt. Und dass er sie täglich versorgt und ernährt und diese Wunder. Diese ganzen Traum, all diese Dinge, die sie gehabt haben, es hat sich nicht erfüllt. Und aus der Sicht dieser Volksmenge war es was Negatives. Aber wisst ihr was, aus der Sicht Jesu, Jesu hatte was Größeres vor. Viel mehr als nur sie zu füttern mit Brot, als sein Reich in dieser Welt aufzurichten, ein materielles Reich. Er hatte viel mehr vor. Er wollte sie erlösen. Er wollte sie zu seinen Kindern machen, zu seinen Erben machen. Und auch für uns, wenn Gott was anderes tut, als wir es erwarten. Gott hat was Gutes vor mit uns. Ich denke an dieses Wort, das Gott durch den Propheten Jeremia an die Verschleppten in Jerusalem gerichtet hat. Die weit weg waren von zu Hause, vom Tempel, vom Gottesdienst. Wir müssen das aus jüdischer Sicht verstehen. Für die war das eine Katastrophe. In Kriegsgefangenschaft. Verschleppt in Babylon. Aber Gott sagt zu diesen Verschleppten, er sagt, ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Hoffnung und Zukunft zu gewähren. ist das Wort, was der Herr uns sagen würde. Wenn wir Dinge nicht verstehen, schwierige Umstände, Erwartungen nicht eintreffen, Gott sagt, ich habe Pläne für euch. Ich habe eine Hoffnung und ich habe eine Zukunft für euch. Vertraut mir. Und wenn Jesus diese Volksmengen enttäuscht hat, wie viel mehr die Jünger? Versetzt euch mal in die Jünger hinein. Die Jünger waren diejenigen, die Jesus geholfen haben, die Brote auszuteilen. Durften Gottes Mitarbeiter sein an diesem großen Wunder. Obwohl sie eigentlich ursprünglich eine schlechte Einstellung hatten und zu Jesus gesagt haben, lass uns die Leute wegschicken. Und dann waren sie seine Mitarbeiter und Gott hat sie gebraucht. Und als die Jünger gehört haben, wie die Volksmengen geschrien haben, Hosanna dem König, macht Jesus zum König. Was haben die Jünger gedacht? Ja, wir wissen, was sie gedacht haben. Haben immer gestritten um die Positionen, wer der Größte sein wird im Reich der Himmel. Die haben sich gedacht, das wird großartig. Jesus wird sein Reich aufrichten, er wird die Römer rauswerfen, wir werden die ganze Welt beherrschen. Ich bin mir sicher, der Petrus hat sich gedacht, ich wäre Vizekanzler. Und vielleicht Judas, ich wäre der Finanzminister. Und ich kann mir vorstellen, der Johannes und der Jakobus, wie sie gestritten haben, wer auf welcher Seite von Jesus sitzen darf. Da haben sie gedacht, das wird toll. Jesus wird sein Reich aufrichten und wir werden Schlüsselpositionen haben in seinem Reich hier in dieser Welt und wir werden mächtig sein und er wird all unsere materiellen Bedürfnisse erfüllen. Er wird uns jeden Tag füttern mit diesem Brot, Brot vermehren, es wird so ein Schlaraffenland sein und der König Jesus wird uns babysitten. Ich bin sicher, die Jünger haben mitgeschrien. Hurra! Es lebe der König Jesus! Aber was für eine Enttäuschung, als sie dann diese Worte gehört haben von Jesus, Jungs, es ist Zeit, in das Boot zu steigen und wegzufahren. Es war nicht unbedingt das, was sie wollten. Wir lesen hier, Jesus nötigte sie. Es war nicht leicht, sie loszureißen. Aber Jesus schickt sie nicht nur weg aus dieser Gefahrenzone heraus. Ich glaube, Jesus wollte sie beschützen vor ihrem eigenen Fleisch, vor ihren falschen Motiven. Aber er schickt sie nicht nur weg, sondern er schickt sie in einen Sturm. In schwierige, unangenehme, anstrengende Umstände. Und Stürme sind Teil von unserem Leben. Wir sehen in der Bibel zwei Gründe, warum Gott Stürme in unserem Leben, Schwierigkeiten, unangenehme Umstände, warum Gott solche Dinge zulässt. Erster Grund ist zur Korrektur. Ich denke an den Jona, der Prophet, zu dem Gott gesagt hat, geh nach Ninive. Und er ist genau in die andere Richtung davongelaufen. War Gott ungehorsam, war rebellisch. Und Gott hat einen Sturm verwendet, um ihn zurückzubringen. Und manchmal verwendet Gott solche Stürme in unserem Leben, die oft die Ursache sind von unserer eigenen Sünde und Rebellion, wo wir ungehorsam sind gegen Gott und Gott will uns zurückbringen an diesem Platz des Segens, an diesem Platz, wo er uns haben will. Also es gibt Stürme, die uns korrigieren sollen, aber dann gibt es auch Stürme, die uns formen und die uns reifen lassen. Und auch das ist Gottes Motivation, warum er manchmal schwierige Umstände in unserem Leben zulässt. Wir brauchen Schwierigkeiten. Wir brauchen Widerstände in unserem Leben, sodass wir wachsen können. Es ist wie ein Muskel. Ein Muskel muss trainiert werden. Wenn er keinen Widerstand hat, dann wird er schlaff. Wird schwach. Wenn wir trainieren, dann wird er stark. Aber es ist nur durch diesen Widerstand, durch diese Handel oder dieses Gewicht vielleicht. Und Gott gebraucht Umstände und auch Menschen, die uns manchmal auf den Wecker gehen und die vielleicht sehr anders sind als wir und mit denen wir uns ein bisschen reiben. Gott verwendet diese Dinge, um uns geistig zu trainieren, unsere geistlichen Muskeln. Und das ist nicht immer angenehm. Ich meine, wie lernt man jemanden Geduld? Naja, indem man ihn warten lässt. Oder wie lernt man jemanden Langmut? Ja, Gott sendet Menschen in dein Leben, die sehr anders sind als du und die dich nerven. Und dann im Umgang mit ihnen, da lernst du Geduld und Liebe. Wie lernt man Vergebung? Gott schickt einen Ehepartner zum Beispiel. Und du wirst viel Möglichkeiten haben zu vergeben, viel Gelegenheiten. Wie lernst du Abhängigkeit und Vertrauen auf Gott? Gott wird dich in Umstände stellen, die deine Fähigkeiten weit übersteigen. Vielleicht an einem Platz, wo er wirklich der Einzige ist, was du noch hast. Wo er alles ist, was du hast. Aber es sind diese Umstände, wo wir herausfinden, er ist auch alles, was wir brauchen. Seht ihr, wir können nicht herausfinden, dass er alles ist, was wir brauchen, dass er genug ist, wenn noch was anderes übrig ist. Aber an dem Platz, wo er alleine alles ist, was wir noch haben, da finden wir heraus, er ist auch der genug. Er ist es, was wir wirklich brauchen. Und so dieser Sturm hier in Matthäus ist ein Sturm, den Gott gebraucht, um die Jünger zu trainieren. Und die Jünger, die brauchten ein bisschen Training. Im Markus-Evangelium lesen wir in der Parallelstelle, dass ihre Herzen verhärtet waren. Sie haben ein bisschen auch Korrektur gebraucht, ein bisschen Reinigung. Und sie haben eine neue Offenbarung von Jesus gebraucht. Jesus hat sie trainiert, er hat sie hier vorbereitet, um seine Zeugen zu sein in der Welt, um hinauszugehen und das Evangelium in alle Welt zu tragen. Das ist, was Gottes Plan für uns ist. Er will uns formen, er will uns trainieren. In Römer 8 lernen wir, was sein Vorbild ist. Da steht, er will uns dem Bilde seines Sohnes gleichförmig machen. Das ist das Modell. Und nach dem will Gott uns formen. Und wir können leicht lernen oder schwer lernen. Wir haben die Tendenz, davon zu laufen. Von schwierigen Umständen oder schwierigen Personen. Das ist oft nicht weise. Wenn wir immer davonlaufen, versuchen, den leichtesten Weg zu gehen, auszuweichen. Ratet mal, was Gott tut. Läufst von der einen Person davon, ums Eck wartet die nächste Person auf dich, bis wir diese Lektionen lernen. Wir können es einfacher machen. Wir können diese Zeiten verkürzen, indem wir sagen, ja Herr, trainier mich. Ich bin bereit, mich trainieren zu lassen. Und wir kennen das. Wenn wir gute Fußballer sein wollen, dann können wir nicht jeden Tag vorm Fernseher sitzen, Schnitzeln reinziehen und mit dem Bier und faul sein. Dann werden wir es nicht weit bringen. Müssen wir gewillt sein und zum Trainer sagen, trainier mich. Und diese unangenehmen Dinge, wie wir laufen und schwitzen und Anstrengung auf uns nehmen und sagen, ja, trainier mich. Das müssen wir mit dem Herrn machen. Und sagen, ja Gott, ich will brauchbar sein für dich, ich will verfügbar sein für dich, trainier mich, rüste zu mich zu, sodass du mich gebrauchen kannst. Ich möchte auch, dass ihr seht, hier in diesem Sturm, in den Jesus sich hineinschickt, dass Jesus die Kontrolle hat. Er ist derjenige, der sie in den Sturm schickt. Er ist derjenige, der sie gegen den Wind schickt. Und Jesus wusste, dass dieser Sturm kommen würde. Es war sein Wille, das war sein Plan. Manche Christen sagen, nee, es ist nie Gottes Plan, dass wir durch Schwierigkeiten gehen. Nee, es ist Gottes Plan. Jesus hat uns nie ein einfaches Leben versprochen. Dass wir immer reich sind und immer gesund sind und dass es immer leicht ist. Das hat Jesus uns nicht versprochen. Was uns versprochen hat, ist, dass er mit uns ist und dass er alle Dinge zum Guten verwenden wird als Werkzeug in unserem Leben. Das ist ein wunderbarer Vers in Römer 8, Vers 28. Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken oder zum Guten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Lasst uns einige wichtige Lektionen lernen von den Jüngern. Die erste sehen wir, hier ist es nur implizit, aber in Johannes Kapitel 6, Vers 17 lesen wir, dass die Jünger in das Boot stiegen. Das ist eine wichtige Lektion. Die Jünger waren gehorsam, obwohl sie es nicht verstanden haben, warum Jesus sie wegschickt über den See. Obwohl das nicht ihr Wunsch war, obwohl das nicht ihr Plan war. Aber sie haben einfach getan, was Jesus gesagt hat. Und das ist ein guter Tipp, das ist ein guter Rat. Jesus will das Beste für uns. Und Jesus weiß, was am besten ist für uns. Und er liebt uns so sehr, dass er uns das sogar sagt. Und wenn du ein gutes, ein gesegnetes Leben leben willst, ist das ein guter Tipp. Tu einfach das, was Gott dir sagt. Wir bringen oft so viele Probleme und Verletzungen in unser Leben durch unseren Stolz und unseren Ungehorsam. Und wir können diese Schiffsreise durch unser Leben, die könnte so viel ruhiger sein, wenn wir nur Jesus unser Schiff steuern lassen, anstatt diesen Stolz, dass wir glauben, wir wissen es besser als er. Vers 23. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden, war er dort allein. Jesus stieg auf den Berg, um zu beten. Diese Stille, diese Gemeinschaft mit seinem Vater gesucht. Und Leute, wenn Jesus das gebraucht hat, wie viel mehr wir? Wir brauchen diese stillen Zeiten, wo wir uns zurückziehen an einen stillen Ort. Mit unserem Vater im Himmel Zeit verbringen, mit ihm reden, auf ihn hören, seinem Wort lesen. Wir brauchen es jeden Tag. War ein anstrengender Tag für Jesus und er hat sich zurückgezogen mit seinem Vater. Was machst du, was mache ich? An einem Tag, der anstrengend war, der lange war, was machen wir? Versumpern wir vom Fernseher? Oder versuch's mal mit Jesus, Zeit mit ihm zu verbringen. Seinem Wort im Gebet und man, das wird uns erfrischen, das wird uns geistlich neu aufladen und uns Energie geben. Jesus ist dort oben am Berg und er betet. Hat irgendjemand eine Vermutung, wofür gebetet hat? Ich bin mir sicher, er hat gebetet für die, oder auch gebetet zumindest, für die Jünger, die in dem Sturm waren. In Markus 6 lesen wir, dass Jesus sie von diesem Berg sehen konnte und er sah sie beim Rudern notleiden, denn der Wind war ihnen entgegen. Bist du in schwierigen Umständen? Bläst dir der Wind des Lebens entgegen? Bist du in einer Situation, die du nicht verstehst? Hast du vielleicht das Gefühl, wie sich die Jünger gefühlt haben, wahrscheinlich, dass Jesus sie allein gelassen hat? Lass mich dich ermutigen, Jesus sieht dich. Und er weiß, wie es dir geht, er kennt deine Umstände und er versteht dich. Und nicht nur das, Jesus sieht dich nicht nur und weiß, was du durchmachst, Jesus betet auch für dich. In Römer 8, Vers 34, da lernen wir, dass Jesus zur Rechten des Vaters ist und er tritt für uns ein. Das ist, was Jesus jetzt gerade macht, er betet für mich und für dich. Also vertrau ihm in deinem Sturm. Du bist nicht allein. Er ist mit dir und er hat eine Zukunft und er hat eine Hoffnung für dich. Vers 24. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Sie war noch immer in der Mitte des Sees, in der vierten Nachtwache, das war 3 Uhr bis 6 Uhr morgens. Im Johannesevangelium lesen wir, dass die Jünger am Abend in das Boot gestiegen sind. Und jetzt sind sie hier, es ist Abend und sie sind noch immer in der Mitte des Sees und sie rudern, sie mühen sich ab. 9 bis 12 Stunden lang sind sie da und rudern. Wie gesagt, in Johannes lesen wir, dass Jesus sie notleiden sah beim Rudern. Sie haben sich abgemüht, aber jetzt waren sie müde, sie waren entmutigt und Jesus ist nicht da. Wir können 2 weitere Lektionen hier lernen von den Jüngern. Das erste war, sie waren gehorsam. Das zweite, was wir lernen können, ist, gib nicht auf. Es wäre leicht gewesen, einfach umzudrehen und mit dem Wind sich zurücktreiben zu lassen. Aber nein, sie waren treu dem gegenüber, was Gott ihnen gesagt hat. Jesus hat gesagt, fahrt hinüber an das andere Ufer. Und da sind sie und rudern 9, 10, 12 Stunden lang. Haben nicht aufgegeben, haben durchgehalten. Und wisst ihr was, als Konsequenz davon haben sie Wunder erlebt. Leute, es ist immer zu früh, um aufzugeben. Es ist immer zu früh, um aufzugeben. Und es ist ein Punkt, wo wir die Jünger bewundern können. Haben durchgehalten. Aber was wir auch lernen können von ihnen und was, ich denke, was sie gelernt haben, ist, dass wir es nicht aus eigener Kraft tun können. Ich meine, diese Jünger, die waren starke Fischer. Die sind aufgewachsen auf dem See und haben täglich gefischt. Die haben dort gelebt. Ich stelle mir vor, als Jesus zu ihnen gesagt hat, geht in das Boot und fahrt hinüber auf die andere Seite, die haben sich gedacht, kein Problem, Herr. machen wir jeden Tag. Aber nach 9, 10, 12 Stunden vom Anstrengen und Rudern, denke ich, waren sie müde und sie waren kraftlos. Und manchmal muss der Herr uns an diesen Punkt bringen, wo wir lernen, wir können es nicht aus eigener Kraft tun. Wir können unser christliches Leben nicht aus eigener Kraft leben. Und ich kann kein guter Arbeiter sein oder kein guter Freund sein oder Ehemann, Ehefrau oder ein Diener an meinen Mitbrüdern und Mitschwestern oder meinen Dienst, den ich in der Gemeinde tue. Ohne ihn. Ich kann mein christliches Leben nicht aus eigener Kraft leben. Wäre ich nur frustriert. Und Jesus erwartet es auch nicht. Wir können manchmal, oder zwei Menschen können dieselben Dinge tun, aber der Unterschied ist, auf was sie oder auf wen sie vertrauen. Auf sich selbst oder auf Jesus. Und das Resultat kann ganz unterschiedlich sein. Was treibt uns an? Werden wir angetrieben von unserer eigenen Energie oder leben wir aus der Kraft Gottes, aus der Kraft des Heiligen Geistes? Auf was vertrauen wir? Auf uns selbst oder vertrauen wir auf Gott? Das wird den Unterschied machen in unserem Leben. Die Jünger lernen diese Lektion hier. Jesus hat gesagt in Johannes 15, er hat gesagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Es ist wie ein Auto ohne Benzin. Können nichts tun. Aber auf der anderen Seite in Philipper 4, Vers 13 sagt er, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Jetzt kommt Jesus in die Situation. Er hat sie geführt, er hat die Kontrolle, er betet für sie und jetzt kommt er zu ihnen. Vers 25 nochmal. In der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Ich mag das. Wie kam er zu ihnen? Worauf geht Jesus? Auf dem See, auf den Wellen. Diese Wellen, diese Probleme, diese Schwierigkeiten sind Stufen, auf denen Jesus nahe zu ihnen kommt. Und oft sind gerade unsere Schwierigkeiten das Medium, was den Herrn näher zu uns bringt. Oder wir können es auch umgekehrt sagen, was uns näher zum Herrn bringt. Wie oft haben wir das erlebt, dass wir in diesen schwierigen Umständen, dass wir zu Jesus ausschreien und uns auf ihn besinnen. Und dass wir ihn näher erleben als je zuvor. Und das ist, was Jesus will. Er will uns nahe bei sich haben. Er will diese intime Gemeinschaft haben mit uns. Vers 26, und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt. Und sie sprachen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Waren abergläubisch, die Jünger, haben sich gefürchtet. Aber lass uns nicht zu hart sein, wir hätten uns auch gefürchtet. Wir hätten mitgeschrien mit ihnen. Ah! Ich mag auch die Reaktion Jesu. Jesus hat nicht gesagt, huhu. Ich glaube, ich hätte nicht widerstehen können. Ein bisschen erschreckt. Jesus hat auch nicht zu den Jüngern gesagt, Leute, eure Angst ist irrational, es ist dumm, es gibt keine Gespenster. Die Bibel sagt uns, wir haben einen hohen Priester, der Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten. Und ich mag das, Jesus klagt sie nicht an, sondern er offenbart sich ihnen einfach im Vers 27. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und er sprach, seid guten Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Bist du in einem Sturm heute Morgen? Jesus sagt, ihr seid guten Mutes. Ich bin bei dir. Ich, der allmächtige Gott, der die ganze Welt und auch dich erschaffen hat, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Und das macht den ganzen Unterschied aus, dass Jesus da ist. Und Jesus ist da, das ist eine Tatsache, das ist die Wahrheit. Und wir können uns trotzdem fürchten und Sorgen machen, grundlos, weil er da ist. Oder wir können diese Wahrheit im Glauben ergreifen und seinen Frieden erfahren, der das Verstehen übersteigt. So wie der David gebetet hat im Psalm 23, wo er gesagt hat, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschatten, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Oder Paulus im Römerbrief im Kapitel 8 im Vers 31, wo er sagt, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Vers 28. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Ich mag Petrus. Petrus wollte nahe bei Jesus sein. Und Petrus wusste, dass er es nicht aus eigener Kraft kann, auf dem Wasser gehen. Und deswegen sagt er, Herr, befiehl mir, zu dir zu kommen. Wenn du mir befiehlst zu kommen, dann kann ich's. Vielleicht hat er an dieses Erlebnis in Lukas 5 gedacht, als sie die ganze Nacht gefischt haben und keinen einzigen Fisch gefangen haben. Und dann steht Jesus am Ufer und er sagt, fahrt hinaus, lasst die Netze hinunter. Und Petrus als erfahrener Fischer hat sich wahrscheinlich gedacht, niemand fischt am Tag. Das ist, macht keinen Sinn. Es ist unmöglich. Aber Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und wir kennen die Geschichte, wie die Netze gebrochen sind und die Boote so voll waren mit den Fischen, dass sie zu sinken drohten. Petrus sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Herr, auf dein Wort hin. Dann kann ich es wagen, auf den Wellen zu gehen. Wir machen uns oft über den Petrus lustig. Wir schauen manchmal auf ihn runter, weil er so ein impulsiver Mensch war und er oft geredet hat, bevor er gedacht hat. Vielleicht auch, weil er untergegangen ist in dieser Situation. Aber wisst ihr was, der Petrus war ein großartiger Mann. War ein Mann, der Vertrauen hatte auf Gottes Wort. Weißt du, was wir getan hätten in seiner Situation? Petrus war wenigstens derjenige, er hat es wenigstens gewagt. Die anderen Jünger haben Angst gehabt, sind im Boot geblieben. Ja. Petrus war wirklich der Mutigste von allen. Und ich mag dieses wunderbare Herz, was der Petrus hatte für Jesus. Er hat Jesus geliebt. Er wollte nahe bei ihm sein und er wollte zu ihm kommen. Wir sehen dieses Herz in dem Petrus, auf dem Berg der Verklärung, wo Petrus sagt, Herr, es ist gut, dass wir hier beide sind. Lass uns drei Hütten bauen. Oder später, obwohl Petrus den Herrn verleugnen wird, Petrus war der Einzige, außer Johannes, der Jesus nachgefolgt ist, als sie ihn gefangen genommen haben. Alle anderen waren weg, aber Petrus wollte nahe bei Jesus sein. Und ich denke an diese Situation, nachdem Jesus auferstanden war, in Johannes Kapitel 21. Als sie draußen am See sind, wieder beim Fischen und der Herr Jesus steht am Ufer und sagt, hey Leute, Frühstück. Hat Frühstück für sie gesagt, habt ihr was gefangen? Und Johannes sagt, es ist der Herr. Und als Petrus hörte, dass es der Herr war, warf er sich in den See und schwamm zu Jesus. Petrus, trotz seinen Schwächen, er war ein mutiger Mann, er hatte Leidenschaft für Jesus und ich mag das an ihm. Vers 29, er, das heißt Jesus, aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Wenn wir Jesus nahe sein wollen, Jesus lässt sich das nicht zweimal sagen. Und er sagt, komm, komm zu mir. Und Petrus stieg aus dem Schiff und er ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Solange er seine Augen auf Jesus ausgerichtet hatte, konnte er auf dem Wasser gehen. Konnte er über seine Probleme erhaben sein, konnte er diese Schwierigkeiten bewältigen. Aber dann hat er seine Augen von Jesus weg auf die Umstände, auf den Sturm gerichtet, auf sich selbst. Und er ist untergegangen. Und dasselbe war in unserem Leben. Wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir auf ihn vertrauen, wenn wir ihm dienen, wenn wir dieses große Bild sehen, Jesus sitzt auf dem Thron und ich bin auf dich ausgerichtet, Herr, und ich weiß, mit dir kann ich durch diese Sache durchgehen, dann kann ich Frieden haben in diesen Stürmen. Dann kann ich erhaben sein über diese Probleme Und diese Schwierigkeiten werden mich näher zu Jesus hintragen. Und wir werden Wunder erleben. Aber dann, wenn ich meine Augen von Jesus wegrichte auf mich selbst und auf die Umstände, und dann beginnen wir zu versinken in diesem See der Angst und der Sorgen und der Unsicherheit und der Depressionen und des Selbstmitleids. Aber selbst dann, wenn wir zu Jesus ausschreien, und Jesus, wir brauchen keine langen Gebete. Ich mag dieses Gebet von Petrus. Sagt, rette mich! Selbst dann, wenn wir am Sinken sind und wenn wir ausschreien, einfach, Herr, rette mich, ich brauche dich. Der Herr wird uns retten und er wird uns rausziehen in seiner Gnade und in seiner Liebe. Ich liebe Jesus, er ist so geduldig, er ist so gütig mit uns. Petrus schreit, Herr, rette mich! Petrus, du bist ein Zweifler, du bist zu nichts zu gebrauchen, du bist ein Loser. Pech, Petrus, wir sehen uns im Himmel. Hat Jesus nicht gesagt. Sondern wir lesen in Vers 31 sogleich, aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Warum zweifelst du an mir, Petrus, an meiner Liebe für dich, an meiner Macht, an meinem Wohlwollen dir gegenüber, dass ich dich tragen werde durch die Stürme deines Lebens? Schau und vertrau nicht auf dich. Ich weiß, dass du nicht fähig bist, auf dem Wasser zu gehen aus eigener Kraft. Dass du nicht fähig bist, diese Stürme in deinem Leben zu meistern. Nimm dich nicht selbst so wichtig. Und schau nicht auf deine Umstände, sondern schau auf mich. Ich bin größer und ich bin fähig, dich durchzutragen durch diesen Sturm. Und dann im Vers 32, als sie in das Schiff gestiegen waren, legte sich der Wind. Jesus steigt in das Boot und plötzlich verändert sich diese ganze Situation. Wo dieser Sturm war, plötzlich ist Frieden. Und Ruhe, völliger Frieden, völlige Ruhe. Jesus macht den Unterschied in unserem Leben. Sturm war plötzlich gestillt. Und egal wie stark der Sturm ist in deinem Leben, Jesus will dir Frieden geben, er will den Sturm stillen. Zweitens sehen wir in Parallelstelle wieder in Johannes 6, da heißt es, und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fuhren. Waren in der Mitte des Sees, Jesus steigt ein und zuck. Sogleich sind sie am anderen Ufer. Seht ihr, Jesus hat das für sie getan, was sie nicht aus eigener Kraft tun konnten. Er hat sie ans andere Ufer gebracht. Er hat sie ans Ziel gebracht. Und das ist der Schlüssel für unser Leben. Dann im Vers 33 haben wir eine ganz neue Offenbarung bekommen von dem, wer Jesus ist. Die aber in dem Schiff waren, kamen und warfen sich vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Als Jesus diesen ersten Sturm im Kapitel 8 gestillt hat, haben wir gelesen, die Jünger wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen. Aber jetzt können sie noch viel klarer sehen in diesem zweiten Sturm und sie sagen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Sie haben seine Kraft gesehen, sie haben seine Wunder erlebt. Ja, Jesus, du bist der Sohn Gottes, du bist der König, du bist der Herr über die ganze Schöpfung, über alles. Alles ist dir untertan. Und sie warfen sich nieder vor ihm und sie beteten ihn an. Was für ein Segen aus diesem Sturm herauskommt. Was für ein Segen für uns kommt in den Stürmen unseres Lebens. Warum lässt Gott Stürme zu in unserem Leben? Erstens, Gott will uns trainieren, dass wir geistig wachsen können, dass wir gestärkt werden durch diese Erfahrungen mit Jesus. Und dann zweitens, er reinigt unsere Motive in dem Prozess, korrigiert uns. Und drittens, wir lernen viel über uns selbst. Diese Stürme, diese Situationen, die uns über den Kopf wachsen, die offenbaren uns unser Herz, wo wir sind. Auf was wir vertrauen? Auf uns selbst oder auf Jesus? Und wo wir wirklich stehen? Unsere geistliche Reife. Oft will Gott uns durch Stürme an das Ende von uns selbst bringen. dass wir sehen, wir brauchen ihn. Und dass wir nicht länger auf diese falschen Sicherheiten vertrauen. Oft muss Gott diese Illusionen wegnehmen. Es gibt keine Sicherheiten in diesem Leben, außer Jesus. Wenn wir in Jesus sind, dann sind wir sicher. Fünftens, er hat sie gelehrt, gehorsam zu sein und durchzuhalten. Und was für eine Ermutigung das für uns ist. Die Jünger waren gehorsam, sie haben durchgehalten und sie haben 4 Wunder erlebt. Jesus ist auf dem Wasser gegangen. Petrus ging auf dem Wasser, zumindest eine Zeit lang. Sturm war gestillt, als Jesus ins Boot steigt und sie waren plötzlich am anderen Ufer. 4 Wunder erlebt, weil sie gehorsam waren und durchgehalten haben. Sechstens, Gott will uns durch Stürme näher zu ihm bringen. Und er verwendet, wie wir gesagt haben, diese Wellen oft gerade als Stufen, um uns näher zu sich zu bringen. Siebtens, sie haben ihn besser kennengelernt. Und das ist, was Gott immer vorhat in diesen Erfahrungen, dass wir ihn besser kennenlernen. Seinen Charakter, seine Liebe für uns, seine Stärke, seine Treue. Die Jünger haben recht getan, als sie sich niedergeworfen haben und ihn angebetet haben und gesagt haben, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Vers 34. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie in das Land Genesaret. Und als die Männer jenes Ortes ihn erkannten, schickten sie in jene ganze Umgegend und sie brachten alle Leidenden zu ihm und sie baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Kleides anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Brachten alle Leidenden zu ihm. Sie rührten ihn an und wurden geheilt. Leidest du heute Morgen? Vielleicht eine Krankheit? Wir können beten. Bring diese Sache vor Jesus und lass dich anrühren von ihm. Er hat alle Autorität und alle Macht. Vielleicht ist dein Herz krank und verletzt und enttäuscht. Berühre auch Jesus, ihn. Bring diese Dinge zu Jesus. Die Quaste am Gewand, wie wir schon gesagt haben, steht für die Autorität Jesu. Zeichen für seine Autorität. Wir zu ihm kommen, seine Quaste berühren, sagen wir, ich unterwerfe mich deiner Autorität, Jesus. Ich bekenne es, dass du der Herr bist in meinem Leben und ich bekenne mein Vertrauen an Römer 8, 28, dass du alle Dinge in meinem Leben zum Guten verwenden wirst, weil ich dich lieb habe. Ich bekenne, Jesus, du hast mich in diese Situation geführt und die mir dieses Leid verursacht, in diese Schwierigkeit. Du hast mich mit diesem Bruder, mit dieser Schwester zusammengeführt, mit der ich eine harte Zeit habe, vielleicht meinem Ehemann, meiner Ehefrau zusammengeführt, meinem Chef. Und Gott, ich weiß, du willst diese Dinge, diese Personen auch gebrauchen, um mich zu formen, um in mir zu wirken. Und ich ergreife diese Quaste, deine Autorität. Ich vertraue dir, Herr, dass du das aus Liebe zugelassen hast und ich weiß, dass du das gut meinst mit mir und ich weiß, dass du diese Erfahrung zum Guten verwenden wirst. Deswegen berühre ich dich, Jesus, und ich lasse diese Bitterkeit, diese Unversöhnlichkeit, diese Verletzungen los. Ich bekenne sie dir und bringe sie zu dir, Jesus. Ergreif diese liebevolle Hand von Jesus, wie Petrus es getan hat, und Jesus wird dich herausziehen aus diesem See, der dich zu verschlingen droht. Und er wird dir Frieden geben. Was immer dein Leiden ist heute Morgen, rühre Jesus an und bringst du ihm im Vertrauen auf ihn. Lass los und sei frei im Namen Jesu. Wir haben jetzt eine wunderbare Gelegenheit, es zu tun, vor Gott zu kommen, wenn wir Abendmahl feiern. Wunderbare Gelegenheit, uns nach ihm auszustrecken und Jesus zu berühren im Glauben. diese Dinge hinzulegen und sagen, Jesus, ich brauche Heilung. Ich bekenne diese Dinge. Diese Bitterkeit, Verletzungen in meinem Leben. Vielleicht zu sagen, Jesus, ich brauche körperliche Heilung, rühr mich an. Während ich an dich denke und während wir dein Werk feiern, was du am Kreuz für uns getan hast. Bevor Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, hat er den Jüngern eine bildhafte Predigt gegeben und hat dieses Stück Brot genommen und gesagt, seht, das ist mein Leib. Das ist zerrissen. Sein Leib, der für uns gebrochen wurde. Jesaja 53, durch seine Striemen sind wir geheilt. Kommt Heilung. Vergebung. Das Werk, das Jesus am Kreuz für uns getan hat. Den Kelch genommen hat, gesagt, seht, das ist mein Blut, das für euch vergossen wurde. Ihr könnt Vergebung haben, der neue Bund. Wenn ihr nur das, was ich für euch getan habe, für euch persönlich in Anspruch nehmt. Ihr könnt Vergebung haben von all eurer Schuld. Das, was euch trennt von mir. Das, was euch entfernt von mir. Jesus will uns heute Morgen berühren. Während wir ihn anrühren, im Vertrauen auf sein Werk. Er will uns heilen. Er will uns stärken. So lasst uns voll Vertrauen zu Jesus kommen und lasst uns feiern, das, was er für uns getan hat. Es ist wirklich ein Fest. Wir erinnern uns an das, was er getan hat. Wir feiern das. Und wir schauen auch voraus auf den Tag, wo er wiederkommt und wo wir völlig erlöst sein werden und völlig geheilt sein werden. Wenn du heute Morgen hier bist und Jesus noch nie persönlich angenommen hast als deinen persönlichen Erlöser, dann ist das eine wunderbare Gelegenheit, es zu tun. Und zu sagen, Herr Jesus, ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Ich will das annehmen, was du am Kreuz für mich getan hast. Jesus will dich retten heute Morgen. Retten aus sicherem Tod und Verlorenheit und Trennung von Gott. Greif sein Werk für dich heute Morgen.